Direkt aus Europa, Nummer 479, Seite B.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Wieso sich die Polizei mit der organisierten Kriminalität so schwer tut. Ein Feature von Peter Podjaworsek.
Der Staat soll und muss Rechtsverstöße und Straftaten verfolgen und ahnden. Doch dass das massive Vorgehen der Polizei der beste Weg ist, um Kriminalität, gar organisierte Kriminalität zu bekämpfen, bezweifeln manche.
Zu mir kommen ganz bürgerliche Leute mit einem arabisch klingenden Namen und sagen, was sollen wir tun?
Hannes Honecker ist stellvertretender Vorsitzender der Vereinigung Berliner Strafverteidiger. Honecker beobachtet in der Gesellschaft und in der Justiz ein wachsendes Bedürfnis nach härteren Strafen und Nulltoleranz. Aber auch eine zunehmende Ethnisierung von Kriminalität. Neu ist dieses Phänomen sicher nicht. Es gab Zeiten, in denen polnische Diebe die Gemüter erregten, kurdische Drogendealer, die Russenmafia. Jetzt ist es vor allem die arabische Clankriminalität.
Natürlich muss man sich darüber Gedanken machen, wie man jemanden bestraft, der die Grenzen anderer nicht respektiert. Das ist keine Frage, das muss man. Ob die Taten allerdings von Familien begangen werden, wie der Begriff suggeriert, das bezweifle ich.
Berlins Innensenator Andreas Geisel hält solche Kritik für nicht zutreffend. Er ist davon überzeugt, dass der Staat die Zustände viel zu lange toleriert hat.
Wenn ich mein Parkticket bezahlen muss, wenn ich falsch geparkt habe, der Dealer an der Ecke aber ungestraft handeln darf, dann sehen die Menschen, dass der Rechtsstaat seine Regeln nicht durchsetzt. Und das ist eine gefährliche Entwicklung. Und deswegen dämmen wir das ein. Nicht alles ist sofort organisierte Kriminalität.
Geisel betrachtet die ergriffenen Maßnahmen von Polizei und Justiz als Erfolg. 2018 wurden 77 Immobilien beschlagnahmt, die einem libanesischen Clan zugerechnet werden, demselben, dessen Mitglieder wohl die 100 Kilogramm schwere Goldmünze im Berliner Bode-Museum geklaut haben. Die Polizei beschlagnahmte 7 Macheten, 159 Patronen, 59 Messer, über 500 Kilogramm unverzollten Shisha-Tabak, über 100 Autos und etliche andere Güter. Ähnliche Erfolge gibt es auch in anderen Bundesländern.
Viele dieser Fälle betreffen allerdings kleinere Delikte und Ordnungswidrigkeiten. Mit organisierter Kriminalität haben sie wenig bis nichts zu tun. Überhaupt haben Clans nur einen vergleichsweise kleinen Anteil an der organisierten Kriminalität. Das Problem? Die Berichte zur organisierten Kriminalität beleuchten, wie alle polizeilichen Statistiken, nur das sogenannte Hellfeld. Das heißt, die Dinge, die der Polizei bekannt sind.
Sandro Mattioli ist Mafia-Experte und Vorsitzender von Mafia Nein Danke, der wichtigsten Anti-Mafia-Organisation in Deutschland.
Es gibt de facto niemanden, der explizit für die italienische organisierte Kriminalität in Berlin zuständig ist. Und damit hat das als Konsequenz auch, dass sie im Grunde nicht existiert. Mir liegen Akten vor, in denen immer wieder Bezüge nach Berlin hergestellt werden. Ich weiß auch von Leuten, die angeworben werden sollten für bestimmte Gruppen. Das heißt, wir beobachten hier Mafia-Aktivitäten.
Längst hat sich die italienische Mafia in vielen Teilen Deutschlands ausgebreitet. Vor allem in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Schätzungen zufolge leben hierzulande einige tausend Mafiosi. Anders als noch vor einigen Jahren vermeiden sie es, durch Morde oder andere Gewaltdelikte aufzufallen. Sie agieren möglichst unter dem Radar und haben sich im legalen Wirtschaftsleben etabliert. Im Baugewerbe etwa oder in der Gastronomie. Viele gelten als respektierte Bürger. Sandro Mattioli.
Ein Beispiel: In Italien ist ein Gastwirt aus Stuttgart festgenommen worden, der schon in den 90ern auffällig geworden ist und wegen Steuerhinterziehung auch angeklagt worden ist damals mit eindeutigen Mafia-Bezügen, der aber in der Folge weiter in Stuttgart seine Geschäfte machte. Dieser Gastwirt ist jetzt wegen Mafia-Zugehörigkeit inhaftiert und verurteilt worden, hat in Baden-Württemberg Immobiliengeschäfte gemacht, beispielsweise mit dem Bürgermeister einer Gemeinde im Umland von Stuttgart. Dieses Geschäft ist nicht vollendet worden, weil er vorher festgenommen worden ist, aber es zeigt, dass da eine erhebliche Struktur da ist, die jetzt überhaupt nicht im kriminellen Milieu zu suchen ist. De facto ist dieser Bürgermeister dafür nicht belangt worden. Die Ermittlungen dazu sind nicht weitergegangen, sondern man hat eben halt, nachdem dieser Mann in Italien festgenommen worden ist, im weitesten Sinne das Ganze auf sich beruhen lassen.
Zum 1. Januar 2020 hat die Bundesregierung die neue EU-Geldwäscherichtlinie umgesetzt. Die soll es Kriminellen erschweren, ihr illegal verdientes Geld in den legalen Wirtschaftskreislauf zu schleusen. Um Geldwäsche zu verfolgen, wurde schon 2001 die Financial Intelligence Unit gegründet, kurz FIU. Banken, Notare, Immobilienmakler oder Juweliere sollen seitdem verdächtige Transaktionen ihrer Kunden an die FIU melden. Die Verdachtsfälle werden dort bewertet und, wenn sie sich erhärten, an die Polizei weitergeleitet.
Fast 80.000 Verdachtsmeldungen sind zuletzt pro Jahr eingegangen. Mehrere 10.000 stapeln sich unbearbeitet auf den Schreibtischen.
Die Grundprobleme, die eigentlich sich abgezeichnet haben, schon bei der Entwicklung der FIU, also bevor sie überhaupt an den Start gegangen sind, sind bis heute noch nicht behoben.
Kritisiert Frank Buckenhofer, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, Bezirksgruppe Zoll.
Dazu gehört im Wesentlichen, dass bei der FIU zwar eine Vielzahl von kompetenten Beschäftigten eingesetzt sind aus dem Bereich der Finanzwirtschaft und aus anderen Bereichen, die auch Ahnung haben von Finanztransaktionen, aber es sind nicht ausreichend Leute mit kriminalpolitischem und kriminalistischem Sachverstand dort. Denn ich muss natürlich wissen, wie funktioniert Geldwäsche, wie ist das Verhalten der Täter, wie funktionieren die Vortaten der Geldwäsche.
Von den knapp 80.000 Verdachtsmeldungen im Jahr 2018 stammen fast alle aus dem Finanzsektor, von Banken und Finanzdienstleistern. Immobilienmakler hielten dagegen gerade einmal 31 Transaktionen für verdächtig, Notare 8, Wirtschaftsprüfer 2. Und das in ganz Deutschland.
Michael Findeisen war als Referatsleiter im Bundesfinanzministerium lange für Geldwäsche zuständig und engagiert sich heute bei der Bürgerbewegung Finanzwende, eine Art Foodwatch für die Finanzwelt.
Es fehlt am Personal, nicht nur von der Menge her, sondern auch an den Qualifikationen.
Auch Notare werden in Deutschland praktisch nicht kontrolliert. Dabei spielen sie bei Immobiliengeschäften eine zentrale Rolle. Sie dürfen einen Kauf nur beurkunden, wenn sie den Fluss des Geldes belegen können. Bei Verdachtsfällen sollen sie die FIU informieren. Schätzungen von Transparency International zufolge werden 15-30% aller kriminellen Vermögen in Immobilien investiert. Das wären in Deutschland jährlich mehrere Milliarden Euro. Michael Findeisen fordert deshalb, dass Notare besser kontrolliert werden sollten.
Und ich kann Ihnen sagen, auch aus der Praxis als Bankenaufseher, Sie müssen da nicht jeden Notar kontrollieren. Wenn wenigstens angefangen werden würde, hier diese Notare zu überprüfen, dann wird sich auch das Verdachtsmeldeverhalten bei Notaren erheblich verbessern.
Nicht nur bei der praktischen Bekämpfung der organisierten Kriminalität, kurz OK, gibt es Defizite. Auch bei der Forschung läge vieles im Argen, sagt Professor Arndt Sinn. OK-Forscher an der Universität Osnabrück.
Also wenn ich jetzt einen Drogenhändler habe, der auf der A1 mit 2 Kilogramm Haschisch aufgefunden wird, dann wird er dafür bestraft, natürlich. Was haben Sie gewonnen an der Stelle? Gegen OK? Nichts. Gar nichts. Sie haben einen Drogendealer rausgeholt und haben 2 Kilogramm Marihuana aus dem Verkehr gezogen. Die Organisation, die das alles ermöglicht hat, dass er von der A1 Richtung Osnabrück fahren konnte, gegen die haben sie gar nichts gemacht, weil dieser Kurier austauschbar ist. Wir schauen uns aber zu wenig an, wie sind denn diese Personen in diese Strukturen eingebunden, um dann auf langfristige Art diese Struktur zerstören zu können.
Drogenhandel ist nach wie vor das größte und lukrativste Geschäftsfeld der organisierten Kriminalität. So besagen es zumindest die offiziellen Zahlen. Vor allem mit Kokain lassen sich enorme Gewinne erwirtschaften. Und die Droge breitet sich massiv aus, europaweit, quer durch alle Bevölkerungsschichten.
Drogenhandel liegt in Deutschland vermutlich aber auch deshalb auf Platz 1 der ermittelten Straftaten, weil die Polizei sich hier auskennt. Seit Jahrzehnten hat sie Schmuggelrouten und Strukturen ermittelt. Deshalb kann sie hier auch immer wieder Erfolge vermelden. In anderen Bereichen wie dem der Produktfälschungen sieht es ganz anders aus. Schätzungen zufolge entfällt von den rund 790 Milliarden Euro, die das organisierte Verbrechen weltweit umsetzt, knapp die Hälfte auf Produktpiraterie. Ermittlungen gegen Fälschernetzwerke gibt es aber nur wenige. Arndt Sinn hat dazu geforscht, vor allem im Bereich Arzneimittel.
Das ist ein riesiger Markt, der aus meiner Sicht in Deutschland als auch international viel zu wenig beachtet wird. Die meisten illegalen Arzneimittel werden über den Online-Bereich vertrieben. Und interessant ist dort, da geht es ja nicht nur um die gefälschten Arzneimittel, um die gefälschten Blister, sondern da werden ganze Online-Shops gefälscht. Das heißt, die Shops sehen aus wie legal agierende Apotheken, in bestem Deutsch, in tollen Farben, in tollen Angeboten, mit toll hinterlegten Beipackzetteln und allem drum und dran. Und dann zu sehen, ist das ein legal agierendes Unternehmen oder ist es ein illegal agierendes Unternehmen? Das ist für den Verbraucher kaum möglich.
Die EU versucht zwar schon seit längerem, gegen gefälschte Medikamente und Online-Shops vorzugehen. Dennoch, Betrug mit Arzneimitteln ist für Kriminelle nach wie vor attraktiv. Er wird von der Polizei kaum verfolgt, damit ist das Entdeckungsrisiko niedrig. Wird schließlich doch ein Täter verurteilt, sind die Strafen erheblich niedriger als bei Drogendelikten.
Das ist ein Markt, bei dem unglaubliche Mengen an Produkten umgesetzt werden, bei denen sie Riesengewinnspannen haben, die größer sind als bei Kokain oder bei Heroin.
Warum aber ist der Kampf gegen die organisierte Kriminalität so erfolglos?
Ein Grund: Ermittlungen gegen die OK sind aufwendig und personalintensiv und nicht immer führen sie zum Erfolg. Der Staat hat aber nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung und die müssen effizient eingesetzt werden. Ein Grund ist aber auch, dass sich nach den Anschlägen vom 11. September 2001 die staatliche Aufmerksamkeit von der organisierten Kriminalität zum Terrorismus verlagert hat. Und der weckt in der Bevölkerung noch größere Ängste. Kein Politiker will sich nach einem möglichen Anschlag vorwerfen lassen, zu wenig gegen Terrorismus getan zu haben. Die Risiken von organisierter Kriminalität sind dagegen für die Bürger häufig nicht unmittelbar sichtbar. Frank Buckenhofer von der Gewerkschaft der Polizei.
Die Oma, die quasi gerade am Geldautomaten war und 300 Euro abgehoben hat für den Enkel, der das Abitur bestanden hat, und sie muss jetzt durch den Essener Hauptbahnhof, die hat möglicherweise nachts Angst, durch den Essener Hauptbahnhof zu gehen, weil sie Sorge hat, dass man sie überfällt, ihr die Handtasche klaut und die 300 Euro weg sind. Während die organisierte Kriminalität ist für 99% der Menschen eine völlig abstrakte Kriminalität, von der sie eigentlich auch gar nicht betroffen sind in erster Linie. Die organisierte Kriminalität ist so abstrakt, dass sie als politischer Werbeträger für Wählt mich, ich kämpfe gegen die organisierte Kriminalität eigentlich gar nicht wirklich geeignet ist.
Auch in Italien wurde die Mafia lange nicht ernst genommen. Erst als in den 70er und 80er Jahren reihenweise Richter und Staatsanwälte ermordet wurden, begann die Öffentlichkeit umzudenken und die Politik stärker dagegen vorzugehen. Seitdem steht die Mafia in Italien unter hohem Druck. Vielleicht zu spät. Denn längst hat sie sich tief in die Gesellschaft eingegraben. Der Mafia-Experte Sandro Mattioli.
Das hat man in Norditalien über Jahrzehnte gemacht und gesagt, das ist ein Problem von Süditalien, nicht von uns. Und inzwischen hat Norditalien mehr Mafia-Niederlassungen als Süditalien und größere Probleme.
Vielleicht gibt es in Deutschland auch einfach eine zu große Toleranz bei der Definition von organisierter Kriminalität, was verfolgt und was toleriert wird.
Beim Dieselskandal haben sich zum Beispiel große Unternehmen systematisch bereichert, indem sie Gesetze gebrochen und Kunden betrogen haben. Spricht hier jemand von organisierter Kriminalität? Oder gar vom Volkswagen-Clan? Michael Findeisen von der Bürgerbewegung Finanzwende sieht hier eines der zentralen Probleme.
Es ist irgendwie auffällig, dass Parteien im Deutschen Bundestag, die sich relativ wenig um Wirtschaftsverbrechen, weiße Kragentäter kümmern und plötzlich alle aufschreien, wenn es um Kleinkriminalität geht.
Frank Buckenhofer von der Gewerkschaft der Polizei stößt mit seinen Forderungen immer wieder auf Granit. Seit Jahren fordert die Gewerkschaft der Polizei die Schaffung einer zentralen Finanzpolizei, um Geldwäsche und Finanzkriminalität endlich effektiv bekämpfen zu können.
Da erleben wir eher eine sehr schwach aufgestellte Politik, die zwar in den Sonntagsreden sagt, wir müssen diese Kriminalität wirksam bekämpfen, die auch die ein oder andere Gesetzeskosmetik betreibt, aber der Masterplan, der bleibt aus.
Das war ein Feature von Peter Podjaworsek.
Deutschlandfunk Kultur. Feature.
André Müller, Autor, Interviewer und Gestalter von vielen Büchern. Ich glaube, es sind mittlerweile 8 geworden.
Der Wiener Journalist André Müller hat seit Ende der 70er Jahre über 100 Interviews mit Prominenten geführt.
Er ist ja deswegen auch sehr bekannt geworden, weil er so berühmte Leute wie Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek, Franz Franitzky, um nur einige zu nennen, interviewt hat in Zeitschriften wie Der Spiegel, wie Stern oder Die Zeit.
André Müller. Aus dem Kassettenarchiv eines radikalen Interviewers. Feature von Sonja Schönberger und Norbert Lang.
279 Kassetten, über 100 Gesprächspartner. Ein Interview konnte viele Stunden dauern. Müller hat daraus seine Interviewtexte redigiert. Das Rohmaterial auf den Kassetten, bis heute ungehört. Als André Müller 2011 stirbt, bleiben die Kassetten in seiner Münchner Wohnung.
Grüß Gott, André Müller ist mein Name.
Müller schaltet sein Aufnahmegerät schon auf der Straße an und lässt es durchlaufen.
Nichts soll verloren gehen.
Was die interviewte Person dem Interviewer sagt, sagt sie öffentlich. Das Tonbandgerät steht auf dem Tisch. Keine Vorgespräche führen, gleich mit den Fragen beginnen.
Doch in der Praxis bleibt oft ein Vorlauf.
Ich erzähle Ihnen inzwischen eine kleine Anekdote. Wir sind mit dem Taxi gekommen und der Mensch hat Sie mal nach Gießen zur Augenoperation gefahren. Und Sie hätten sehr darauf geachtet, dass er nicht schneller als 120 fährt.
Musik
Ja, Sie wollen leben und noch Ihre Kommentare schreiben, worauf er sagt, er will auch leben.
Ist das schon eine Eröffnung des Gesprächs? Seine radikalste Selbstentblößung ist wohl
das Interview mit seiner eigenen Mutter.
Es erscheint 1989 in der Zeit.
Man lebt, weil man geboren ist.
Ein ungewöhnliches und hochgradig egozentrisches Experiment. Da sitzen sie also, Mutter und Sohn. Und gleichzeitig Interviewte und Interviewer. Intime Vertrautheit und professionelle Distanz.
Ich will jetzt ein gutes Interview machen und ich weiß nicht genau, ob dieses Interesse jetzt begründet ist dadurch, dass ich diese Arbeit machen will oder ob es ein echtes Interesse ist. Das kann ich nicht unterscheiden. Stört dich das?
Nein, kein Interesse. Ich habe dir gleich gesagt, ich würde mich niemals umbringen.
Warum nicht?
Na, weil ich sowieso weiß, dass man eines Tages stirbt, nicht?
Naja, gut. Das ist
naja, das ist doch überhaupt kein Problem.
War das für dich wirklich auch während des Krieges nie ein Gedanke, es zu tun?
Nein,
du hast
niemals.
Es war aber, hast du mir mal erzählt, die Möglichkeit zu einer gewissen Zeit, als Vergewaltigungen möglich waren, immer da. Man trug immer Gift bei sich, stimmt das?
Ja, ich hatte es.
Müller erfährt, dass seine Mutter das Gift lange bei sich trug, nicht nur in den Nachkriegsjahren. Erst viel später in Wien warf sie es weg. Da war André fast 10 Jahre alt. Hatte sie also mit dem Gedanken gespielt, sich umzubringen und ihren Sohn im Stich zu lassen?
Ich meine, das sind ja ganz neue Informationen. Du bist ja für mich eine fremde Frau, nicht? Also das muss man sich mal vorstellen. Ich erfinde ja hier keine einzige künstliche Frage in dem Interview, wo ich schon die Antwort weiß. Ich weiß ja gar nichts. Weder über mich früher, noch über dich.
So viele Dinge, die Müller erst jetzt erfährt. So viele Momente, in denen sich seine Mutter weigert zu reden. Und trotzdem fragt er weiter.
Ich möchte dich jetzt auch fragen, wie waren die Umstände dieser Geburt? Erzähl mir das. Das ist also ein Zentralthema. Wie? Ich möchte jetzt wirklich einmal wissen, wie ich auf die Welt gekommen bin.
Ich möchte wissen, wie ich auf die Welt gekommen bin.
Du willst wissen, warum du auf die Welt gekommen bist. Also gut, ich habe dich da bekommen. Ich bin nicht geradezu vergewaltigt worden von deinem Vater, aber...
Aber fast.
Aber fast, ja. Und er hat der Arzt gesagt, wenn du nicht willst, brauchst du das Kind nicht zu bekommen. Du sagst mir, du bist von einem Russen vergewaltigt worden und dann machen wir eine Abtreibung. Ich habe gesagt, das will ich nicht. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich so katholisch oder was erzogen worden bin. Ich habe gesagt, nein, ich will es nicht.
Ja, aber an mir ist überhaupt nicht gedacht, ob ich überhaupt leben will. Findest du das so was Tolles, ein Kind? Warum brichst du in Tränen aus bei dem Gedanken, mich geboren zu haben? Da könnt ihr eh Hexens heulen. Weißt du, das ist nicht eine an sich gute Tat. Ich will deine Motive wissen. Aber bild dir nicht ein, dass das auf jeden Fall was Gutes ist, nicht abzutreiben. Ich wollte sagen, also du hast es jetzt eine Fast-Vergewaltigung genannt. Warum?
Das möchte ich aber wirklich nicht erzählen.
Wieso? Ist ja wahrscheinlich ganz einfach. Er hat dich halt überredet oder was, oder?
Nein, das ist natürlich wirklich.
Was ist denn da jetzt so heikel dran?
Nein, also man muss ja auch...
Also ich meine, eins muss ich da schon sagen. Wenn dass genau. Du gewisse Dinge nicht erzählst, ist eine Rücksichtslosigkeit mir gegenüber. Ich habe ja auch ein Recht darauf zu wissen, wie ich entstanden bin. Du aber bildest dir nämlich auf deine Geheimnisse ganz schön viel ein. Darf ich dir das mal sagen? Und du bist in deiner Geheimnistuerei höchst brutal, immer gewesen, weil ich habe ja über mich überhaupt null Ahnung. Und das stellst du jetzt als die große, gute Scheu und Bescheidenheit und ich will nicht über mich reden da. Es ist die tiefste die tiefste Lieblosigkeit mir gegenüber, mir das nie erzählt zu haben und nicht einmal mit der äußersten Vorbereitung, um endlich mal was über mich zu erfahren, bist du bereit, über gewisse Dinge zu reden, auf die ich ein Recht habe. Du wirst mir doch jetzt sagen können, wie ich entstanden bin. Ob das im Heu war oder im Stroh oder am Klo oder im Krankenhaus oder im Bett, ob der Mann dich jetzt überredet, genommen, was auch immer. Das spielt eine ganz, das ist, erzähl mir, wie ich entstanden bin. Nachdem ich dieses Leben verabscheue.
Für das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn ist es ein Tiefpunkt.
Ich habe keinen Kontakt mit ihr, weil ich eines Tages draufgekommen bin, dass doch einen Schlussstrich ziehen für mich die einzige Lösung ist. So als ob ich mich selbst neu gebären könnte. Also das wäre so mein Traum.
In allen anderen Fällen will Müller das Gegenteil. Nicht zu sprechen ist für ihn keine Option. Alles kann, alles muss Sprache werden. Nichts klammert er aus. Auch nicht die eigene Existenz. Aber hier entscheidet er sich für den Gesprächsabbruch, für das Schweigen.
Sie ist übrigens gestorben im Juli, nebenbei bemerkt. Beim Fernsehen, also meine Lebensgefährtin war noch bei ihr und da flogen zwei Stubenfliegen rum. Das hat sie mir erzählt, also meine Freundin. Und meine Mutter sagte noch, die überleben mich noch. Und am nächsten Tag, also ist sie gestorben, weil ihre Nachbarin wollte zu ihr und kam nicht rein. Der Fernseher lief, sie ist beim Fernsehen relativ friedlich eingeschlafen. Und ich fuhr natürlich sofort hin, wir gehen in die Wohnung und diese Fliegen lebten echt noch. Der wird dann erschlagen.
Feature von Sonja Schönberger und Norbert Lang. Sprecherin Anne Ratte-Polle. Kontrabass Mike Majkowski. Posaune Hilary Jeffrey. Saxophon André Wieder sowie André Müller im Originalton. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2018.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, wir hören jetzt bitte die Übungsaufgabe Direkt aus Europa Nummer 478. Fast alle Sendungen mit höherer Beteiligung werden in dem Augenblick, in dem sie entstehen, auch schon gesendet. Das kann den, der da im Sendestudio am Mikrofon sitzt, auch schon mal nervös machen, aber kein Anrufer wird direkt zu ihm durchgestellt. Wer bei so einer Sendung beim Sender anruft, spricht erstmal mit jemandem von der Redaktion und da wird dann entschieden, ob die Hörer hören sollen, was dieser Anrufer sagen will. Normalerweise sitzt im Sendestudio auch noch ein Studiogast, ein Fachmann für das Thema, um das es in der Sendung geht. Am 23. Januar 2020 saß der Experte aber nicht in Baden-Baden neben Herrn Rechler, sondern wurde ihm aus Berlin zugeschaltet, obwohl die Corona-Epidemie damals in Europa noch nicht angefangen hatte. Er hatte wohl lieber in Berlin bleiben wollen, als dahin zu fahren. Das Thema dieser Sendung war das Dazugehören. Wer sich zugehörig fühlt, ist nicht nur dabei, sondern hat das Gefühl, dass man ihn da akzeptiert hat. Das Gegenteil von Integration ist Ausgrenzung. Und dazwischen liegen viele Stufen eines mehr oder weniger starken Zugehörigkeitsgefühls. Erst die gesellschaftliche Teilhabe gibt jedem den Rückhalt, den er als Mensch braucht. Bis der erste Anrufer durchgestellt wird, unterhält sich Herr Rechner mit Professor Kubiak von der Berliner Humboldt-Universität. Als Soziologe ist er für dieses Thema zuständig, aber er kann auch von seinen dadurch, dass sie in Trauer war und manche damit nicht umgehen konnte, sind Zugehörigkeiten, die ihr wichtig waren, verloren gegangen. Aber es sind auch welche geblieben. Sie hat neue Zugehörigkeiten gewonnen und sie hat sich auch sehr aktiv bemüht, die Zugehörigkeit zu Menschen, von denen sie abgeschnitten war.